die uns Leib, ihr Körper ist, in der Gleichheit Jesu Christi, von ungeahnten Kräften und Freuden und Strömen der Wonne durchpunzt. Lasst uns das lernen. Und nun sprichst du zu uns. Wir wollen hören. Amen. Unser Auferstehungsleib. Ich sehe, es hat alle ordentlich angezogen. Ist keiner da in Lumpen und Lappen und so weiter. Und das ist schön. Ein schöner, angenehmer Anblick. Ihr habt dafür gesorgt, für eure Kleidung. Ist richtig, ist gut, ist ganz in Ordnung. Aber viel wichtiger als die Frage, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Viel wichtiger als die Fragen, obwohl diese drei Fragen wichtig sind. Jeder Mensch muss ja nachweisen können, dass er eine Wohnung hat. Und wenn er eine Wohnung hat, da kann heute nach der neuesten Gesetzgebung sogar ein Mörder freigelassen werden, vorläufig. Wenn er eine Wohnung hat. Wenn er keine Wohnung hat, dann wird er eingekachelt. Ja. Aber viel wichtiger als diese Frage, dass wir Wohnung, Kleidung und Nahrung haben, ist die Frage, wie wird der Körper, die Behausung, der Leib, mit dem wir eins sind, der wir selbst sind, wie wird der sein? Da wollen wir uns nicht auf Visionen verlassen. Ich habe mal eine Vision gehabt, wie strahlend und so weiter, oder auf Vorstellungen, die wir uns machen, oder auf Dinge, die wir mal gehört oder gelesen haben. Wir wollen diese Fragen nach diesem Buch hier beantworten. Ich will euch 7 klare, deutliche, göttliche Antworten geben, wie dieser Leib sein wird. Und das ist viel wichtiger als alles andere. Viel wichtiger. Alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch, darunter die Menschheit sich nagt und plaget und dennoch kein wahres Vergnügen erjagen. Wenn wir aber wissen, wir werden ihm gleich sein. Das heißt nicht nur nach außen, das heißt auch mit den inneren Qualitäten, Kräften, mit dem Licht, mit der Freude, mit der Seligkeit, erfüllt, randvoll und überströmend erfüllt zu den gewaltigen Ewigkeitsaufgaben, die wir an dem Universum ausführen. Wenn wir das wissen, meine Freunde, meine Brüder und Schwestern, da muss euer Herz in Freuden gehen. Und das wünsche ich, dass euch diese Nachmittagsstunde eine Quelle wird von bleibenden, wesenhaften Freuden. Mir ist es wenigstens so, wenn ich an den Auferstehungsleib denke, da hebe ich die Hände zum Himmel. Wenn ich mal nachts eine Stunde wach liege, strecke ich die Hände zum Himmel und lobe und danke und freue mich mit ganz großer Freude. Und die möchte ich auch jedem von euch vermitteln. Die kann jeder von uns haben. Die brauchen wir auch. Sonst könnten wir die Mühsal dieses Lebens nicht ertragen. Die Einsamkeit des Lebens oder den Lärm des Lebens, beides ist schlimm. Einsamkeit wirkt depressiv und der Krach und der Lärm, der Radau, der wirkt auch niederdrückend, belastend, schmerzlich. Das ist die wichtigste Frage. Wie und wo werde ich die Ewigkeit zubringen, die Ewigkeiten? Oder wie wird mein Auferstehungsleib sein? Und nun lasst uns hören. Erste Antwort. Der Auferstehungsleib wird nicht mehr regiert von den Empfindungen und Gefühlen und Entschlüssen und von den Gedanken unserer Seele und auch nicht mehr von den Trieben, von den tierischen, niederen Trieben des Unterleibes, Essen und Trinken und so weiter und so weiter. Diese Triebe, die jetzt noch da sind, der Trieb zu schlafen, essen und trinken, was notwendig ist, natürlich, was zum Menschsein gehört, das ist dann nicht mehr da, sondern dieser Leib wird vom Geiste regiert, vom Geiste Gottes, nicht mehr von den anderen Trieben und Lüsten der Seele und des Fleisches, von den niederen Trieben des Vorhofs, wenn ich den Leib so nennen, den Körper so nennen will, und dem Heiligtum, wenn ich die Seele so nennen will, sondern vom Allerheiligsten her, vom Heiligen Geist wird er regiert. Ich sage euch zu jeder meiner 7 Antworten wenigstens ein Gotteswort, wenigstens eins, vielleicht auch 2 oder mal 3. Damit ihr seht, was ich hier entwickle, das sind nicht Gedanken, die ich mir am Schreibtisch zurechtgelegt habe. Das sind Wahrheiten, die ich aus dem Wort Gottes mir zusammengestellt habe und mir habe zeichnen lassen, aufgrund guter Konkordanzen. Die erste Antwort, wie ist der Auferstehungsleib, wie unterscheidet er sich von diesem Leib der Sünde und des Todes und des Alterns und der Müdigkeit und der Enttäuschungen und der Depression und des Jammers und Elendes, wie unterscheidet er sich? Er wird nicht mehr regiert von Krankheit und Schwachheit und Elend und Missmut und Erbmasse und Milieuverhaftung, dass wir so werden wie unsere Umwelt und alles Böse nachahmen wie junge Affe, das machen ja die Kinder, ja, sondern wir werden vom Geist regiert. Der Geist ist der Alleinherrscher. Der Geist Gottes, der Geist der Liebe ist. 1. Korinther 15. Das Kapitel werden wir mehrfach brauchen, denn das ist das Auferstehungskapitel. Und da lese ich 3 Verse, um zu zeigen, dass der Auferstehungsleib vom Geist regiert ist. 44 bis 46 in 1. Korinther 15. Es wird gesät, ausgesät, ein seelischer Leib. Oder ein natürlicher Leib. Das Wort heißt ein psychischer Leib. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, dann gibt es auch einen geistigen Leib, der allein determiniert, bestimmt, geprägt ist vom Heiligen Geiste, der alles andere ausscheidet und nicht mehr in sich trägt, auch nicht als Anlage und Sehnsucht, als Neigung. Das alles ist ausgeschieden. Ausgeglüht durch den Heiligen Geist, den Gott uns in Christo Jesu gegeben hat. Ich lese mal die beiden anderen Verse dazu. 1. Korinther 15, wir haben 44 gelesen, 45 und 46 noch. So steht geschrieben, der erste Mensch, Adam, ward eine lebendige Seele. Der letzte Adam, das ist der Jesus Christus, ein lebendig machender Geist. Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistige. Erst müssen wir dieses Leben durchwandern, durchsterben und dann geht's hinein in die Frucht. Jetzt werden wir ausgesät wie ein Saatgut, in die kalte, nasse, dunkle Erde geworfen wird und stirbt. Und wenn das Samenkorn nicht stirbt, bringt es keine Frucht. Deshalb ist dein Weg, Bruder und Schwester, ein Sterbensweg. Bei uns wird gesterbt, hat mir mal ein gläubiger Pfarrer gesagt. Aber mit Freuden. Die anderen müssen auch sterben, aber die sterben nicht mit Freuden. Oh, jetzt bin ich so alt, jetzt vertrage ich meine Zigarren nicht mehr und meinen Cognac vertrage ich nicht mehr und Schweinefleisch kann ich auch keins mehr essen und Rheuma habe ich. So sterben wir nicht. Die Welt stirbt auch. Aber wir dürfen sterben. Wir sterben der Sünde. Wir sterben dem Tod. Wir sterben dem Ich. Und leben dem lebendigen Gott und Vater in Christo Jesu. Dein Sterbensweg. Es wird ausgesät, ein natürlicher Leib, ein seelischer Leib und wird auferstehen, ein vom Geiste Gottes durchglühter, erfüllter Leib, der alles andere ausgeschieden hat. Da ist nichts mehr da. Vom Hang an die Sünde ist verschwunden. Ich rede von den Gläubigen. Ich rede von unserem Leib. Ich rede nicht von dem Leib irgendeines Triebverbrechers. Obwohl der an und für sich nicht schlechter ist als wir. Meine Freunde, lasst uns göttlich denken lernen. In der ganzen Größe und Weite des Wortes Gottes. Zweitens. Dieser Leib ist entspannt. In den letzten Jahren ist ein Wort aufgekommen, Stress. Stress. Das ist die Spannung, die in uns ist. denn wir sind ja gespaltene Persönlichkeiten. Wir sind ja alle mehr oder weniger gespalten, das heißt mit einem griechischen Ausdruck schizophren. Ich sage nicht, dass wir alle schizophren sind nach der modernen medizinischen Auffassung, das sage ich nicht. Aber irgendwie, unser Geist, der will das Gute, Reine, Schöne, Edle, unsere Seele und unser Leib, ja, die wollen doch was haben vom Leben, an Essen und Trinken und Freuden und Genüssen und Anreizen, Pushmitteln aller Art, ob das gewürzstarke Gewürze sind oder ob das Nikotin und Alkohol ist oder die entartete Sexualität, die in Wirklichkeit der größte Betrüger ist. Ja, wir sind Menschen im Stress. Das Fleisch zieht nach unten und der Geist zieht nach oben. Und manchmal ist uns so gut, als würde unsere Seele, die dazwischen liegt, auseinandergerissen. Das ist Stress. Und da stecken alle Menschen mehr oder weniger drin. Und davon sind wir erlöst. Der Leib ist entspannt. Wir können durch den Glauben jetzt schon unseren Leib bezwingen und zähmen und dressieren, dass er dem Bösen nicht mehr zu folgen braucht. Durch den Glauben an den gestorbenen, auferstandenen, in uns lebenden Christus. Mir sagt in der Religionsstunde mal ein 12-jähriges Kind, schon 50 Jahre her: Herr Lehrer, ich will brav sein, aber ich kann nicht. Und ja, das glaube ich dir. Mir geht's genauso. Du hast so Augen gemacht. Unser frommer Lehrer, der nicht raucht und der nicht schimpft und flucht und der uns von Jesus erzählt, der kann nicht. Sag ich, nein, ich kann nicht. Aber der Herr Jesus kann, der in mir wohnt, der kann alles. Und wenn ich dem Augenblick um Augenblick mein Herz öffne und sage, Herr Jesus, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich kann nicht lieben, ich kann nicht gut sein, ich kann nicht verzichten. Das kann keiner von euch, das kann kein Mensch. Die Zunge zähmen, wer kann das? Was steht geschrieben? Die Zunge kann kein Mensch zähmen, steht geschrieben. Jakobusbrief. Aber der Herr Jesus kann sie zähmen. Und da habe ich ihnen gesagt, seht ihr, wenn ihr Jesus aufnehmt ins Herz, da braucht ihr nicht mehr das Böse zu tun, das ihr nicht tun wollt und doch immer wieder tun müsst. Das versteht ein Kind. Das versteht ihr auch, nicht wahr? Ich habe auch euch nichts anderes zu sagen als Kindern, das habe ich Kindern gesagt, von 6 und 7 Jahren in der 1. und 2. Klasse, da hatte ich einen Religionsunterricht, wo katholische Lehrer waren. Die schickten dann die Evangelischen zu mir. Ich habe gesagt, gebt mir lieber einen großen Saal und viele Kinder, die nehmen es gern. Die sagten, der Heller ist ein Dummer. Was ist der so dumm, der Heller? Wir sind froh, wenn wir kleine Klassen haben, 25, 30, 35. Das waren damals kleine Klassen, das ist heute normal. Ja, und der nimmt 2, 3 Klassen zusammen. Och, wie kann man so dumm sein wie der Heller? Wollt ihr wissen, was das für eine Freude ist, wenn ich Kindern das Evangelium sagen durfte? Und die Kinder gingen dann heim, erzählten es den Eltern. Und ich habe genug Fälle erlebt, dass dann die Eltern durch die Kinder zum Glauben kamen. Und dass mir Frauen sagten, Herr Heller, ich schicke Ihnen mal meinen Mann. Machen Sie es denn gerade so, wie Sie mir einen Jungen gemacht haben? Ja, also, wir sind, der Auferstehungsleib ist nicht mehr im Stress oder ist entspannt. Dazu, weil das so wichtig ist, weil das unsere gegenwärtige Not ist, in der wir drinstecken, durch die wir hindurch sterben müssen, in die herrliche Freiheit der Erlösung, gebe ich euch 3 Bibelstellen. Dann, ihr braucht mir nicht zu glauben, aber was geschrieben steht, dem müsst ihr glauben. Das ist wahr. Ich gebe 3 Bibelstellen zu meinem 2. Punkt, Römer 7, 5 und Römer 7, 23. Also zunächst mal Römer 7, 5, da steht geschrieben, als wir im Fleische waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden. Die funktionierten. als wir noch im Fleische waren, noch nicht der Geist Gottes, noch nicht der Herr Jesus in unseren Herzen lebten, die durch das Gesetz sind in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Und dazu noch der Vers 23. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, ein anderes Gesetz, das dem Gesetz meines Denksinns, meines Nus, Denksinns widerstreitet. Meine Vernunft sagt jetzt, aufhören zu trinken. Wenn einer da sitzt und säuft, ein Bier nach dem anderen, sagt die Vernunft, hör auf. Aber der Säufer säuft weiter. Ja. Hat natürlich tausend Entschuldigungen. Tausend Entschuldigungen. Dass er dem Gesetz der Sünde immer wieder unterliegt. Ich will ihn nicht anführen, ihr kennt sie selbst, ihr Münchner am allerbesten. Sauft, sterbst. Sauft nicht, sterbst da auch. Also sauft. Ich hör, das ist ein bekanntes Wort. Das wirkt so ein bisschen belustigend. Da steckt eine tiefe Tragik und ein fürchterlicher Irrtum drin. Aber ich will diese Dinge nicht analysieren, nicht zergliedern, nicht auseinanderlegen, obwohl das sehr interessant ist. Denn so spielt sich das Leben ab. Meine Vernunft sagt nein. Aber meine Klugheit sagt nein. Nicht mehr fressen und saufen. Mach jetzt Schluss. Aber mein Magen und meine Kehle, die sagen ja. Wer gibt nach? Meine Vernunft, mein Verstand ist größer als mein Bauch. Ist gescheiter, ist klüger. Und der Klügste gibt nach. Also gebe ich nach und saufe und fress weiter. Das steht in manchen Wirtschaften an die Wand geschrieben, in verschiedenen Sprüchen. Habe ich mit eigenen Augen gesehen. So arbeitet der Feind. Das nur als eine kleine psychologische Randbemerkung. Wir lesen weiter. Der 23. Vers sagte, ein anderes Gesetz in den Gliedern, das dem Gesetz des Denkens, des Denksinns widerstreitet und mich in die Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinem Körper ist, in meinen Gliedern. Wir werden Gefangene der Triebe, die in unseren Gliedern sind. Und unser Denksinn, unsere Vernunft ist wie gelähmt und bringt nichts fertig. Das ist die Situation aller Menschen ohne Christus. Das ist ein hartes Wort, aber es ist so. Denn der Mensch an und für sich, steht geschrieben, ist nur ein Tier. Und erst wenn Christus in ihm wohnt, da wird er ein Mensch, ein Gottmensch, ein neuer Mensch. Das sagt Gottes Wort. Wir können uns ihm beugen und sagen, ja. Das habe ich mancher jungen Frau und manchem Mädchen, das weinend vor mir saß, das vergewaltigt wurde und unterdrückt und gedemütigt und in Dreck getreten und enttäuscht von der Ehe. Wie viele sagten, wenn ich das gewusst hätte, wie die Männer sind, ach nie, nie, wäre ich in die Ehe getreten. Ja, und wenn das Mädchen waren, die erweckt waren oder gläubig, kann man ihnen sagen, du hast es ja gehört, wurde ja verkündigt, bitte jetzt trag das durch und make the best of it, sagt der Amerikaner. Sieh zu, wie du zurechtkommst, indem du zu Jesus kommst. Ohne den gehst du zugrunde. Wie vielen habe ich das schon gesagt? Ja, aber weiter. Die zweite Stelle. 1. Korinther 9, 27, ja. 1. Korinther 9, 27. Da steht geschrieben, ich zerschlage meinen Leib, schreibt Paulus, und führe ihn in Knechtschaft oder Gefangenschaft oder Sklaverei, noch besser, auf dass ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selber verwerflich werde. Der Paulus fürchtete, ich predige den anderen, du sollst nicht Huren und Ehe brechen, du sollst nicht saufen und fressen, du sollst nicht zürnen und hassen, das sollst du nicht. Aber ich stehe in der Gefahr, die Möglichkeit ist vorhanden, dass ich das, was ich den anderen vorpredige, selber nicht tun kann. Und zu diesem Zweck zerschlage ich meinen Leib. Ich sage, los, Schluss. Um Jesu Willen, das darfst du nicht. Und da können wir verzichten, da können wir lieben, da können wir demütig und dankbar sein. Das heißt nicht wir, sondern der in uns wohnende Christus. Der kann das. Das ist ein wunderbares Erleben. Das ist das Leben, Christus in uns. Wenn ihr nun aber dieses Wort, ich zerschlage meinen Leib, nicht nur auf den Apostel Paulus deutet und seinen Körper, sondern so wie es gedeutet werden muss, auf Christus. Christus, das Haupt, der Jesus, zerschlägt seinen Leib. Und das sind wir, damit wir nicht anderen predigen und selbstverwerflich werden. Und indem er seinen Leib zerschlägt, leidet er selbst am meisten. Wenn ihr so symbolisch, wie die Bibel gelesen und gelehrt werden muss, so das lest, dann gehen euch neue Gesetze auf, von denen die Psychologie keine Ahnung hat. Die weltliche Gelehrsamkeit und Weisheit und Theologie, Psychoanalyse und so weiter. Keine Ahnung. Ich zerschlage meinen Leib. Weißt du jetzt, warum du so oft so zerschlagen bist? Aus Liebe, damit du nicht hineinfällst, ein Sündensklave zu werden, sondern an und bei und in Christo bleibst. Das ist eine ernste Sache. Das ist Gottes Wort. Ich zerschlage meinen Leib, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selber verwerflich werde. Schreibt Paulus. Und glaubt ihr, wir wären besser als er? Nein. Wir sind auch nicht schlechter als er. Denn er war der größte Sünder. Wir alle sind kleinere Sünder. Ja, ja, das ist wahr. Na, aber noch eine dritte Stelle. Römer 6, Vers 6. Noch eine dritte Stelle zu meiner zweiten Antwort. Die lautet so. Wir wissen, dass unser alter Mensch, wir könnten auch übersetzen, unser alter Adam, unsere alte Eva, könnten wir auch übersetzen, unser alter Mensch, mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde ausgeschaltet sei, nichts mehr zu sagen hat, und wir der Sünde nicht mehr als Sklaven verhaftet sein müssen. So steht es da. Genau. Wirklich. Als Jesus am Kreuze starb, waren wir, du und ich, samentlich als Same von Gott in ihn hineingegossen worden. Da steht geschrieben am Ende vom ersten Kapitel, vom ersten Korintherbrief. Aus Gott, seid ihr in Christo Jesu hineingegossen, der für uns gemacht hat, ist zur Gerechtigkeit, Heiligkeit, also zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Jetzt sage ich euch etwas Unglaubliches. Ihr Männer, seid ihr beschnitten worden? Ihr Frauen, seid ihr beschnitten worden? Wenn ihr sagt, bist verrückt, sowas gibt es ja gar nicht. Im Kolosserbrief steht, dass durch die Beschneidung Christi wir beschnitten wurden. Als das Christuskind, der Jesus am achten Tag nach dem Gesetz, hat seine tiefe Bedeutung, beschnitten wurde, da sind wir, weil wir ja in ihm waren, mit ihm beschnitten worden. Und diese Beschneidung wird uns zugerechnet. Und wenn wir die glauben, können wir sie auch realisieren, das heißt verwirklichen und erfahren. Ihr seid mit Christus beschnitten worden. Ihr habt mit ihm gelitten, als Christus umherging und wurde verfolgt. 10-mal ist er durchgegangen auf der Verfolgung. 10-mal. Und er floh, fortgelaufen. Als er litt und verraten und gedemütigt wurde und ans Kreuz geschlagen wurde, waren wir in ihm und haben das alles miterlebt, so wie die Frucht unter dem Herzen einer Mutter, 2, 3, 4, 5 Monate alt, alles mitleidet, was die Mutter erleidet. Wenn eine Mutter, die im 3., 4. Monat ist, unter ein Auto kommt, dann ist nicht nur die Mutter gefährdet, sondern auch das Kindlein, das sie unterm Herzen trägt. Und so hat das Kind alles erlitten. Wenn eine Frau eine Säuferin war, eine schwangere Frau, und hat Bier und Alkohol getrunken und geraucht und so weiter, dann wirkt sich das an diesem armen Wesen, das sie zur Welt bringt, aus. Und wenn eine Frau eine Beterin war, dann ist das Kind geheiligt. Ich habe meinen Kindern, als sie zum ersten Mal sich bewegten im Mutterleibe, da habe ich den Kindern die Hände aufgelegt. Da waren sie noch im Mutterleib. Sagt meine Frau, eben hat sich bewegt. Und da habe ich ihnen die Hände aufgelegt und habe sie gesegnet. Und habe so viel Freude erlebt an meinen Kindern. Als sie zum lebendigen Glauben kamen, mit 18, 19 Jahren, waren sie noch völlige Jungfrauen und waren so rein, und es war etwas Wunderbares. Ich will das nicht näher schildern. In Christus sein heißt alles erleben, was er erlebt. Wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm auferstanden, wir sind mit ihm in die Himmelswelten versetzt, weil wir in ihm sind, weil aus Gott in ihn wir hineingegossen wurden. Wir sind mit ihm gestorben. Und wenn wir das uns vor Augen halten, dann sagen wir, Herr, ich war in dir, ich war ein Stück von dir. Du hast mich gezeugt und geboren. Du hast als einer, der mit mir aufs Engste verbunden ist, alles das mitgemacht und ich mit dir. Nein, ich will der Sünde nicht mehr dienen. Meine Hände, meine Augen, meine Ohren, mein Leib gehören dir und nicht der Sünde. Probiert es einmal, diesen Weg zu gehen. Römer 6, Vers 6. Ihr werdet staunen, welch eine Erneuerung und Beglückung, welch eine Freude und welch ein tiefer Friede euer Leben erfüllt. Und das wirkt sich aus bis hinein ins sterbliche Fleisch. Dritter Punkt. Der Auferstehungsleib ist nicht nur vom Geiste regiert. Er ist nicht nur ein entspannter Leib, sondern der Auferstehungsleib ist befreit von jedem belastenden Gesetz, das mit dieser Schöpfung zusammenhängt. Ich nenne drei. Ich nehme das Gesetz vom Stoff, das Gesetz vom Raum, das Gesetz der Zeit. Wir unterstehen nicht mehr dem Gesetz von Stoff und Raum und Zeit. Wir unterstehen viel höherem, beglückenden Gesetzen. Und das will ich euch beweisen anhand der Schrift. Gebt acht. Zunächst das Gesetz vom Stoff. Ich lese aus Lukas 24 den 41. und 43. Vers. Lukas 24, 41 und 43. Als der auferstandene Herr unter seine Jünger trat, als sie noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er, habt ihr was zu essen? Habt ihr was da für mich? Der Auferstandene, habt ihr was zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gegrillten Fisch. Der wurde nämlich nicht in Butter oder Öl oder Margarine gelegt, der wurde an einem Stab über dem Feuer gebacken, im eigenen Fett. Ja, das nur nebenbei. Ich will hier keinen Kochunterricht geben. Und dazu ein Stück Brot oder Kartoffel. Eine Honigscheibe. Ja, da steht's. Es war mal einer, der hat sogar Heuschrecken und Honig gegessen. Wisst ihr, wer das war? War der Täufer. Ja, Vers 43. Und er nahm und aß vor ihnen. Der Mensch auf Erden, der muss essen, sonst verhungert er. Obgleich es weiß, was Luther sagt, viel hundert essen sich zu Tod, bis einer stirbt an Hungersnot. Und es ist nachgewiesen, dass Heilige lange Zeit ohne Speise und Trank lebten. Sie lebten vom Abendmahl, sie lebten von Christus. Ich habe da gesessen, wo einer dieser alten Heiligen saß. Nikolaus von der Flü war ein reicher Bauer. Ich habe sein Bauernhaus gesehen. Großes Haus, bald so groß wie da drüben der Bau. Ich habe davor gestanden. Schon lange, lange her, das war im Jahr 1200 sowas, hat er das große Bauerngut verlassen und ist in die Kirche und hatte oben am Altar, oben am vor der Orgel, in einem kleinen Platz, einen engen Platz gesessen. Ich habe mich hingesetzt, wo er gesessen hat. Ein gläubiger, katholischer, junger Pfarrer, der hat uns damals geführt, eine kleine Gruppe, und hat das berichtet, aus sichersten Quellen. Der hat lange Zeit nichts gegessen. Der konnte nicht lesen und schreiben. Damals gab es noch keinen Schulzwang. Und zudem kamen Kaiser und Könige Europas, um ihn zu befragen, was sie tun sollten in irgendeinem Fall der Politik. Und zudem kamen Kaiser und Könige Europas, um ihn zu befragen, was sie tun sollten in irgendeinem Fall der Politik, Krieg und Frieden und so weiter. Und der gab ihnen Antwort. So war der vom Geist Gottes erfüllt. Und er hat lange Zeit nicht gegessen. Wie lang weiß ich nicht, aber lange Zeit. Monate. Nicht verhungert. Oh, er ist nicht verhungert. So ähnlich wie ein Weizenkorn stirbt, wenn es Jahrtausende in den Pyramiden aufgehoben ist, in irgendeinem Krug. Das stirbt nicht. Wenn man es aussät, bringt es Frucht. Hat man probiert. Eine Tatsache. Meine Lieben, wir sind, der Mensch hier, der muss essen. Das Normale ist, wenn man Hunger hat, isst man. Ja. Das heißt, man soll nicht essen, wenn man Appetit hat, sondern wenn man Hunger hat. Ja. Wie ihr sagt, das geht nicht so einfach. Die Mahlzeiten, die sind festgelegt, dann muss sich die Familie einordnen und so weiter. Richtig, ganz in Ordnung, ganz in Ordnung. Aber man sollte mäßig essen. Ihr wisst ja die Formel. FDH, nicht wahr? EDTUTA, ein Drittel tut es auch. Ja. Ich will davon nicht sprechen. Ich will nur den einen Gedanken euch sagen. Der Mensch muss essen. Denn das erste Gebot, das Gott den Menschen gab, wie lautet das? Du sollst essen, ja, das war das erste Gebot. Du sollst essen. Von jeder Frucht und so weiter. Das erste Gebot. Der auferstandene Mensch, der kann essen. Der kann Tischgemeinschaft haben, aber er muss nicht essen. Der Jesus wäre nicht verhungert, wenn er sich nicht hätte Fisch und Honigscheibe geben lassen. Aber er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Und deshalb hat er gefragt, habt ihr was zu essen? Hat nicht gesagt, ich falle vor Hunger beinahe um. Er wäre nicht umgefallen vor Hunger. Könnt ihr es da verlassen? Seht, wir sind erlöst vom Stoff. Wir müssen nicht, aber wir können. In heiligem Genuss, in heiliger Freude. Ich weiß, dass das wirbelt viele Probleme auf. Und wer Gottes Wort nicht kennt und wer Jesus nicht kennt, der wird das, was ich eben sage, nicht annehmen. Der wird sagen, das ist Fantasie. Nein, das ist Gottes Wort. Zweitens, der ist erlöst von dem Gesetz des Raumes. Das Gesetz des Raumes lautet, wo ein Körper ist, kann nicht gleichzeitig ein anderer sein. Hier kann nicht ein Holzklotz sein und gleichzeitig eine Königskrone. Das geht nicht, entweder ist es ein Holzklotz oder eine Königskrone. Und hier kann ich gleichzeitig meine rechte Hand sein und meine linke auch. Das geht nicht, die Hand davor sein oder dahinter, aber nicht am selben Ort. Das geht nicht. Das ist das Gesetz vom Raum. Dieses Gesetz existiert nicht mehr beim Auferstehungsleib in jener Welt. Wenn ich mit dieser Hand mit Gewalt dahin bringen will, wo die Hand ist, und schlage dagegen, da gibt es einen Schmerz, und eine Hitzeentwicklung. Und daher kommen die Wunden und daher kommen die Unglücke. Durch das Gesetz des Falles, das Gesetz der Schwerkraft und so weiter. All diese Dinge, die bringen den Jammer und die Unglücke auf die Erde. Die sind aufgehoben für den Auferstehungsleib. Und das will ich euch vorlesen. Das will ich euch vorlesen. Ich lese Johannes 9, 20, Vers 19. Johannes 20, 19. Da steht, als es Abend war an jenem Tage, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand mitten unter ihnen und sprach, Friede sei mit euch. Ja, wie sind die reingekommen? Die Türen waren doch zu und oben war eine Decke und waren Wände ringsum und unten ein Fußboden. Wie sind die hineingekommen? Erscheinungen toter. Das ist eine Erscheinung von einem Gestorbenen. Und einen solchen Leib werden wir haben. Wir werden durch Welten gehen. Wir werden Millionen Meilen in einem Augenblick durcheilen, wenn wir aus Licht gebildet sind, wenn wir den Auferstehungsleib an uns tragen. Was das für eine Freude ist, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das größte Glück, das ein Mensch auf Erden haben kann, sagt eine gewisse Lehre, eine wissenschaftliche Lehre bei den Professoren, die über das Traumleben, besonders in Wien, Vorträge halten, ist, wenn ein Mensch sich erheben kann und kann fliegen, ohne große Kraftanstrengungen, ohne rasselnde, stinkende Motoren, kann sich erheben. Der Urmensch, der ungeteilte Urmensch, der kann das. Denn Gott sagte zu Adam, du sollst herrschen über die Vögel des Himmels. Wie sollen der über die Vögel des Himmels herrschen, wenn er sich nicht hinaufgehen kann und sie in ihren Horsten und Nestern besuchen und mit ihnen und über die Fische des Meeres soll er auch herrschen. Ja, wie soll er denn das, wenn er nicht hinabtauchen kann in die Tiefen? Der Urmensch, das hat die erste Christenheit gelehrt und geglaubt. Die haben dem Wort Gottes wörtlich geglaubt. Der konnte herrschen über die Tiere des Feldes. Der konnte mit den Tieren sprechen. Gibt's das in unserer Bibel, dass ein Mensch mit einem Tier, ein Tier mit einem Mensch spricht? Eselin, der Bileam und anderes. Wer das Leben des Franziskus, Franz von Assisi, kennt, der weiß wunderbare Dinge. Das Gesetz des Raumes ist aufgehoben, haben wir schon vorhin gesehen, und bei Lukas, dass er mittendrin war, und aus Johannes 20,19, und das dritte ist das Gesetz der Zeit. Es läuft alles nacheinander ab. Es gibt ein Wort Schillers, das ist genau durchdacht, grauenhaft. Das lautet so. Dreifach ist der Schritt der Zeit. Zögernd kommt die Zukunft hergezogen. Feilschnell ist die Gegenwart entflogen. Ewig still steht die Vergangenheit. Ist nichts mehr zu machen. Was gewesen ist, ist gewesen. Da kann nichts mehr aufgelöst werden. Das bleibt mit seinem Gleichgewicht und Bleigewicht. Da bleibt ewig still, steht die Vergangenheit. Nein, Kollege Schiller, das ist nicht wahr. Die Vergangenheit, die steht nicht ewig still. Deine Vergangenheit, wie sie auch war, kann vollkommen gelöst werden. In dem Augenblick, wo du die Sünden deiner Vergangenheit von Kindesbeinen an und zurück bis ins dritte und vierte Glied deiner Vorfahren bekennst, beichtest, nennst und dich lösen lässt vom Heiligen Geist oder von einem Menschen, der die Vollmacht und Gnade hat, zu lösen. Und was ihr löst auf der Erde, wird im Himmel gelöst sein. Nein, nicht ewig still steht die Vergangenheit. Wird gelöst. Und Jesus Christus ist gekommen, um alles und jedes Gebundene zu lösen. Um die Werke des Feindes, da steht nichts zu zerstören, das steht nicht da. Das heißt zu lösen, aufzulösen, aufzulösen. Und so einen Leib haben wir, wo alles gelöst ist, aufgelöst. Alles Hemmende, Belastende, wo nie mehr Schmerz und Leid und Zorn und Bosheit und Wut und Grauen und Ekel und Schande und Sünden, Verbrechen und Wahnsinn, die werden nicht mehr sein, gibt's nicht mehr, wirst ihm gleich sein, wie wir gleich sehen werden. Das Gesetz der Zeit. 1. Korinther 15, 54 und 42. 1. Korinther 15, 54 und 42. Ich lese. Wenn das Verwesliche dieser Körper Unverweslichkeit anzieht, Auferstehung, Entrückung und so weiter, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben ist, verschlungen, das heißt wörtlich hinabgetrunken, ist der Tod in Sieg. Dann führen wir ein Siegesleben ohne Gleichen, in unsagbarer Freude. Und hier sterben wir ein totes Leben. Wir sterben an uns selbst, wir sterben an den anderen, wir ärgern uns an alle und nehmen überall Anstoß und verwunden uns und tun uns weh und wollen die ganze Welt kaputt schlagen. Die Autos umschmeißen und die Scheiben einwerfen und alles anzünden und alles vernichten. Und habt ihr da was von gemerkt, dass es solche so Sachen gibt? Ja, der tägliche Bankeinbruch. Meine Freunde, das wird nicht mehr sein. Das ist ein Leib befreit vom Gesetz von Stoff, Raum und Zeit. Viertens, der Auferstehungsleib ist ein Leib der Würde. Jetzt ist beim Menschen in seinem Gedankenleben, Triebleben, Traumleben, in seinem Seelenleben, in seinem körperlichen Leben, mit dem Verdauungssystem und Schleswig-Restsystem und Ausdünstungssystem und all diesen Dingen, ist so viel Unwürdiges, Unangenehmes, Hässliches, wovon man nicht spricht, was uns belastet und dessen man sich schämt und das uns Not macht. Aber der Auferstehungsleib ist ein Leib der Würde. Oh, ich könnte euch jetzt eine ganze Anzahl wunderbarer Schriftstellen zeigen. Ich will vielleicht nur zwei vorlesen. Ich lese mal Philipper 3,21. Philipper 3,21. Da heißt es, unser Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet hinein in die Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, mit der wirksamen Kraft, mit der energetischen Dynamik, mit der er vermag, das All sich gehorsam zu machen. Wer? Der Herr Jesus? Nein, der Christus! Und dabei bist du und ich, wenn wir glauben an ihn, wir machen uns das Heil, das All, gehorsam und führen das All hinein in die liebensmäßige Hingabe an Gott und Christus. Und wir haben einen Körper der Würde, da ist nichts Entwürdigendes mehr da. Da gibt es keine peinlichen Situationen mehr. Wenn das, die Verdauung nicht funktioniert und wenn, und so weiter und so weiter und so weiter. Ich will das nicht nennen. Aber noch ein, um zu zeigen, dass wirklich unser Auferstehungsleib es mit der Würde zu tun hat. Damit ihr seht, dass dieser vierte Punkt berechtigt ist. Lukas 20, 35 steht geschrieben. Und wer es zu fassen vermag, der fasse es. 20, 35. Die würdig geachtet werden jener Welt, jenes Zeitalters, teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten. Heiraten nicht. Das Heiraten ist nur eine Notlösung für diese Zeit. Deshalb steht geschrieben, heiraten ist gut. Nicht heiraten ist besser. Aber heiraten ist besser als Brunst leiden. Dazu gehört viel seelsorgerliche Weisheit, dass man einem Menschen sagt, es ist für sie besser, wenn sie heiraten. Sonst werden sie in ihrer unbezähmbaren Brunst ein Opfer ihrer Anlage und Erbmasse. Heiraten Sie, suchen Sie sich einen Mann oder eine Frau. Besser heiraten als Brunst leiden. Aber besser nicht heiraten als heiraten. Kommt kein Mensch draus klug. Ja, was empfiehlt denn jetzt die Schrift? Was sagt denn Paulus? Soll man heiraten oder nicht? Gar nicht so einfach. Man muss die Tragödien erlebt haben, von denen ich vorhin sprach, wenn ich das alles gewusst hätte. Meine Freunde, die gewürdigt werden der Auferstehung. Es ist eine Würdigung, als Gläubiger auferstehen zu dürfen, denn unser Auferstehungsleib ist ein Leib der Würde, der Schönheit, des Glanzes, der Pracht, der Seligkeit, ohne Schmutz und peinliche Dinge. Die sind total eliminiert, völlig hinausgeworfen. Sie sind nicht mehr da, sie sind nicht mehr existent. Das ist der Auferstehungsleib, der wartet auf dich. Bruder und Schwester, stell doch deine Sehnsucht darauf ein und nicht auf den Tand und auf die Lüge und auf die Propaganda und Reklame dieser Welt mit all ihrem Dreck. Lass sie ihren Dreck, was da hinten, das mag schwinden, ich will nichts davon, heißt es in einem Lied. Wir strecken uns aus nach dem, was da vorne ist und vergessen, was da hinten ist. Da hinten ist der Niedrigkeitsleib, der verwelkt und verwest und vergeht. Und wir bekommen den Herrlichkeitsleib. Ich muss zum Ende kommen und sage fünftens, er ist nicht nur ein Leib der Würde, er ist ein Leib der Freude. In diesem Leibe, jetzt, seufzen wir. Aber in dem zukünftigen Leibe wird sich das Wort aus dem Gesetz des Alten Testamentes erfüllen. Du sollst dich nur freuen. Das Gebot habt ihr alle überdreht. Wer kann sagen, ich habe mich immer nur gefreut, solange ich lebe? Wer? Keiner. Man kann es sagen. Im Gegenteil. Wir gehen Sterbenswege. Und was haben wir aus der Freude gemacht? Freudenhäusern, Freudenmädchen und Freuden. Ach, was für ein Betrug der Hölle. Aber wir werden uns freuen. Der ist ein Leib der Freude. Ich könnte euch eine ganze Fülle von Bibelstellen sagen. Sage aber sechstens, er ist ein Leib der Herrlichkeit, des Glanzes, der Würde und Schönheit. Ihr werdet jetzt sehen, dass jeder Ausdruck, den ich brauche, die vorhergehenden Ausdrücke mit beinhaltet. Die stecken auch in ihm drin. Das alles ist so groß und so wunderbar. Vom Geist regiert, entspannt, befreit vom Gesetz von Stoff, Raum und Zeit, der Würde, der Freude, der Herrlichkeit. Ein Herrlichkeitsleib, der Christus erschien ihnen in einem strahlenden Herrlichkeitsleib. Herrlichkeit ist Ausstrahlung in den Stoff und Verwandlung des Stoffes in den Glanz und die Kraft der göttlich-geistlichen Schönheit und des Genusses und der Wonne. Das ist Herrlichkeit. Doxa auf Griechisch und Kavod auf Hebräisch. Glorie, sagen unsere katholischen Brüder. Glorie. Die Glorie Christi. Die Herrlichkeit Christi. Ein Leib der Herrlichkeit. Das haben wir ja vorhin gelesen, Daniel 3. Die einen sind wie scheußlich, ein Abscheu, Tierleib. Und die anderen werden glänzen wie die Himmelsfeste. Und die viele zur Gerechtigkeit führen und weisen. Wie die Sterne immer und ewiglich. Glanz der Herrlichkeit. Jetzt habe ich sechs Dinge gesagt. Ihr werdet sagen, ja, willst du noch ein siebtes sagen? Ja, ich möchte ein siebtes sagen. Und da werdet ihr fragen, ja, kannst du dich noch steigern? Du bist ausgegangen, vom Geist regiert, entspannt, befreit, Würde, Freude, Herrlichkeit. Ja, willst du noch etwas Größeres sagen? Jawohl, ich will noch was Größeres sagen. Jetzt macht mal euer Herz weit auf. Jetzt sage ich euch das Größte und Schönste, das Siebte und Letzte, das Höchste und Gewaltigste, was überhaupt gesagt werden kann auf dieser Erde. Wir werden haben einen Leib der Christusgleichheit. Das haben wir vorhin gelesen. Als zweites Wort, wir werden ihm gleich sein. Von gleicher Art, von gleicher Form, von gleicher Kraft, von gleicher Wonne, von gleichen Seligkeiten, die unbeschreiblich sind. Und das will ich euch noch an drei Worten klar machen und bin dann am Ende. Der siebte Punkt heißt, unser Auferstehungsleib ist ein Leib der Christusgleichheit. Nicht ein total gesunder Leib, jawohl, das ist der, wo es nie mehr Krankheit und Tod gibt, jawohl, das ist der. Ein Leib der Würde, jawohl, das ist der. Ein Leib der Freude, unbedingt. Ein Leib der Herrlichkeit, ja, das ist der. Der Ausstrahlung dessen, was innen ist, an Glanz und Kraft und Glück und Wonne. Aber er ist ein Leib, und das ist das Große, der Christusgleichheit. Und dafür gebe ich euch noch drei Worte. Zwei habe ich euch schon gegeben, aus dem ersten Korintherbrief und aus Philippa 3. Aber ich gebe euch jetzt noch eines aus Römer 8, aus 2. Korinther 3 und noch ein letztes aus 1. Korinther 15, Vers 47 bis 49. Wir haben bei unserem ersten Punkt gehört, Vers 44 bis 46. Und da seht ihr diese wunderbare, kontinuierliche Linie, eine fortgesetzte Linie, die von einem Glanz, von einer Schönheit, von einer Kraft in die andere hineinführt. Also noch drei Zeugnisse. Nehmt sie auf mit eurem Herzen. Römer 8, Vers 29. Die Worte könnt ihr alle auswendig, aber wir müssen sie inwendig lernen. 8, 29. Welche er zuvor erkannt hat, oder zuvor gezeugt hat, können wir auch übersetzen, denn erkennen heißt zeugen. Welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, erwählt, festgesetzt, festgelegt, unabdingbar, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sollen dem Bilde seines Sohnes, Sohnes Gottes, des Herrn Jesus, gleichförmig sein, in der gleichen Form, nach außen, in der gleichen Art, nach innen, mit den gleichen Kräften, mit den gleichen Kompetenzen, mit den gleichen Aufgaben. Hier sind Männer, die sind Beamte. Wenn ihr Beamte seid, müsst ihr da euren Kopf und euren Verstand morgens in eure Arbeitsstelle bringen oder auch euren Körper, euren Leib. Oder lasst ihr den im Bett daheim liegen. Ja, nein, da geht der ganze Kerl hin. Der ganze Mensch. Und so hat auch der ganze Christus die Funktionen, die andeutungsweise erst der Herr Jesus ausübte, als er auf Erden war. Werden wir auch so große Dinge tun, wie die, die er auf Erden tat? Nein, nein. Wir werden größere Dinge tun. So steht es geschrieben. So glauben wir es. So fassen wir es. Und gehen keinen Schritt davon ab. Wenn auch die anderen sagen, das ist der Größenwahn, was ihr da glaubt. Nein, das ist göttliche Verheißung und Gott wird geehrt, wenn wir glauben, was er sagt. Also, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig, gleichgeartet, das ist ein innerer Prozess, dass wir werden wie ein Lamm, das schweigen und lieben und sterben kann und loben und danken allezeit für alles. Aber die gleiche Gestaltung nach außen, das sind die Allgegenwart Christi, die Allweisheit Christi, das Allvermögen Christi, dass wir das auch haben. Im selben Umfang wie er, seine ausführenden Organe, seine Mitarbeiter, seine Brüder, die Gott genauso liebt, die nachgeborenen Brüder, wir, als den Erstgeborenen der Brüder, Jesus. Das erwartet uns. Bruder und Schwester, das erwartet dich. Und du springst nicht auf. Und du glatzt nicht in die Hände. Und du rufst nicht, Halleluja, preis den Lord, preis den Lord, preis den Herrn. Ja. Das, ja. Bei Negern kann man das erleben. Bitte? Ja. Eine zweite Stelle. 2. Korinther 3,18. 2. Korinther 3,18.
Das sind auch der Worte, die man auswendig, aber nicht inwendig kann und nicht anwendig im Herzen trägt. Da heißt es, wir alle aber, das schreibt Paulus, und schließt sich mit den Korinthern, der moralisch minderwertigsten Gemeinde aller seiner Gemeinden, zu einer Einheit zusammen. Und sagt nicht, ja, ich, der Paulus, ha, aber ihr Korinther, ihr seid lauter große Sünder. So sagt er nicht, so würden wir Pharisäer sagen. Paulus nicht. Er sagt, wir alle aber, alle, bist du auch dabei? Jeder ist dabei, wir alle aber. Jetzt löse ich mal das Partizipium Präsentis auf. Also diese Form der Mittelwort, dieses Mittelwort. Wir alle aber, indem wir die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Angesicht anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde, wörtlich, in dasselbe Bild hinein von Herrlichkeit durch Herrlichkeit durch den Herrn, welcher ist der Geist? Was? Ist Jesus der Heilige Geist? Ist Gott Geist? Gott ist Geist. Und hier steht, der Herr ist Geist. Und der Gott, der Vater, der Sohn. Der Vater und der Sohn. Sind das eins oder zwei? Ich und der Vater sind eins. Ja. Und unsere Mathematik eines sechsjährigen Kindes und die Mathematik des größten Mathematikers der Welt, die können das nicht auseinanderhalten, dass eins und eins eins ist. Ich und der Sohn sind eins. Da kann man nur noch glauben, staunen und anbeten. Und jetzt gebt acht, jetzt werde ich unverschämt. Und wir werden dem Sohne gleich gemacht in allem. So steht es geschrieben. Und der Sohn, der Jesus und wir, sind wir auch eins. Bitte? Der Christus ist eins mit ihm. Und Israel, der weibliche Teil, und die Gemeinde, der männliche Teil des Körpers, und darüber das Haupt Christus, sind die drei auch eins? Na? Das ist göttliche Mathematik. Da können die Mathematiker dieser Welt nicht mit. Aber wir verstehen zum Glauben, zum Beten an. Indem wir die Herrlichkeit mit aufgedecktem Angesicht Christi anschauen. Schauen Sie an. Jede echte, wirkliche Versammlung paulinischer Prägung führt in diese Herrlichkeit Christi hinein. Und wir schauen ihn an. Und dadurch, dass wir ihn anschauen, indem wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in dasselbe Bild, in sein Bild, von einer Stufe zur nächsthöheren. Es gibt verschiedene Stufen der Herrlichkeit. Natürlich. Die Herrlichkeit Salomos, zum Beispiel die Herrlichkeit einer wilden Blume. Welche war größer? Die Herrlichkeit der Anemone, der wilden Blume. Ja. Letztes Wort. 1. Korinther 15, 47 bis 49. Mein letztes Wort. 15, 47 bis 49. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub. Naja, man könnte auch sagen von Dreck oder von Lehm oder Ton. Also von Staub. Benutzen wir mal das vornehmste Wort. Der zweite Mensch, der ist vom Himmel. Das ist Jesus. Jesus sagt, ihr seid von unten her. Ich bin von oben her. Und deshalb müssen wir anoten, von oben her geboren werden. Öffne dich nach oben. Breite die Hände aus. Lass dich füllen. Randvoll bis zum Überfließen. Lass dich von Jesus füllen. Lieben. Drück ihn an dein Herz. Lass dich von ihm segnen. Danach sehnt er sich. Mit einer größeren Liebe als je ein Mensch sich nach einem anderen Menschen. Ein Mann zur Frau oder eine Frau zum Mann Zehnte. Viel, viel mehr sehen sich Jesus nach dir. Oh, dass du es könntest glauben. Du würdest Wunder sehen. Ja, ich lese weiter, mein Wort. 1. Korinther 15, 47 waren wir zuletzt. Und da hieß es, der erste Mensch ist von der Erde. Es heißt eigentlich aus der Erde. Ek steht da in den besten Handschriften, griechischen. Und der zweite Mensch ist aus dem Himmel. Wie der von Staub ist, so sind die, welche von Staub sind wir. Dem Leibe nach, dem Körper nach, sind wir von der Erde. Nicht besser, nicht anders als die anderen. Und wie der Himmlische sind auch die Himmlischen. Die Himmelswesen zunächst einmal, die Geistwesen. Sprechen wir nicht davon, das ist ein großes Kapitel für sich. Weiter. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, werden wir auch das Bild des Überhimmlischen tragen. Jetzt tragen wir das Bild von Staub, von Dreck, von Ton, von Krankheit, Elend, Minderwertigkeit, Depression und so weiter. Aber einmal, da sind wir von all dem frei und tragen sein Bild, wo lauter Freude und Friede, Würde, Herrlichkeit und Christusgleichheit herrscht. So ist dein Auferstehungsleib. Denk drüber nach. Danke dafür. Und du wirst staunen, wie wunderbar Gott in dir und durch dich wirkt, indem du anderen diese großen Zielgedanken Gottes vor Augen stellst. Da lernt er auf den Dreck der Erde verzichten und sagt, lass da hinten das mal schwinden. Ich will nichts davon. Damit bleiben wir Menschen von Fleisch und Blut hier. Haben unser Heim, haben unsere Kleidung, Nahrung und Wohnung. Aber wir sind doch in Wahrheit, ist Christus unser Leben. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Und wir werden ihm gleich sein in allen Stücken, wenn wir den Auferstehungsleib tragen. Gelobt sei der Herr dafür. Halleluja! Amen. Wir wollen jetzt beten. Herr Jesus, du bist auferstanden aus den Toten. Du hast unerhörte Kräfte empfangen in deinen jetzigen Ämtern, um deine Zukunftsaufgaben auszuführen. Aber alle diese Aufgaben werden ausgeführt durch uns. Das sagt dein Wort. Die wir deine Glieder, die wir deine Brüder sein dürfen, die wir mit dir eins gemacht worden sind durch den Glauben. Wir danken dir, loben deinen Namen, preisen dich von Herzen. Lass unseren Blick, lass unsere Sehnsucht, lass unser Liebesverlangen gerichtet sein auf dich, dass wir alle Enttäuschungen, alle Bitternisse, alle Ungerechtigkeit, alle Undankbarkeiten, Lieblosigkeit, die wir empfangen von lieben und bösen Menschen, dass wir sie überwinden durch den Glauben und durch die Liebe, die in dir ist. Wir danken dir, du wirst uns zu völlig neuen Menschen machen innerlich, schon jetzt, damit wir es auch in einem Augenblick nach außen werden. In dem Augenblick, wo wir dich schauen, wie du bist, werden wir dir total ohne Abstrich und Verminderung gleich sein. Dafür beten wir dich an in heiliger Freude. Lass diese Botschaft uns festfassen und festhalten und weitersagen und weitertragen in eine verzweifelte Welt, die dem Irrsinn, die dem Satan, die dem